Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.
Die erste Opernpremiere im Theater an der Wien in dieser Saison sollte eigentlich eine Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Idomeneo gelten. Der Hausherr Stefan Herheim hat sich das gewünscht. Er wollte mit diesem Stück das frisch renovierte Haus eröffnen. Aber das Theater an der Wien wird noch immer renoviert. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Also kann es jetzt einmal nur zu einer konzertanten Aufführung des Idomeneo kommen. Das hat in dieser Stadt übrigens große Tradition, denn der 1781 in München uraufgeführte Idomeneo, an dem Mozart lebenslang herumgebastelt hat, weil er mit der Dramaturgie nie ganz zufrieden geworden ist, ist zu seinen Lebzeiten tatsächlich in einer konzertanten Aufführung 5 Jahre später im Figaro-Jahr 1786 vorgestellt worden, kräftig umkomponiert und dramaturgisch verändert. Und es hat lange gedauert, bis diese Oper in den großen Repertoire-Kanon aufgenommen worden ist. Und bis heute stellt sich bei jeder Neuinszenierung die Frage, in welcher Version man denn diesen Idomeneo präsentieren möchte. Denn bereits die Arbeiten vor der Uraufführung, die Einstudierungsarbeiten, haben Mozart ständig am Verändern, am Herumbasteln, am Text und Musik gesehen, sind Arien dazugekommen, Arien weggekommen, gekürzt worden, was alles wunderbar dokumentiert ist, denn der Briefwechsel mit dem in Salzburg verbliebenen Leopold Mozart, mit dem Herrn Papa, gibt uns Aufschluss darüber, wie skrupulös der junge Mozart an seinen dramaturgischen Vorstellungen gearbeitet hat. Allein die Vorschläge und Veränderungswünsche, die er dem Librettisten Varesco unterbreitet hat, die zeugen von seinem untrüglichen Operninstinkt, von seiner Arbeit an einer szenischen Wahrhaftigkeit, an der nicht nur die optische Erscheinung einer Opernproduktion teilhatte, sondern natürlich auch die Musik. Mozart war, wenn man so will, der erste Gesamtkunstwerker. Grund genug, uns einmal im Musiksalon mit dem Werdegang dieser dramatischsten aller Mozart-Opern zu beschäftigen. Herzlich willkommen! Idomeneo. Im Jänner 1781 uraufgeführt ist Mozarts ehrgeizigstes Opernprojekt. Für das exzellente Orchester und das mehrheitlich ebenso gute Sängerensemble, das am Münchner Hof versammelt war, wollte er etwas ganz Besonderes bieten. Bis dato hatte er sich vor allem mit der italienischen Opernform beschäftigt, mit der Opera Seria, mit der Opera Buffa. Und jetzt kommt in der Zusammenarbeit mit dem Librettisten Varesco auch ein französischer Zug herein, denn auch mit der Pariser Operntradition hat sich Mozart genau auseinandergesetzt und in München möchte er jetzt eine Art Hybridprodukt servieren, das Beste aus beiden Opernwelten sozusagen. Und er arbeitet an einem für die damalige seit unerhörten und ungesehenen szenischen und musikalischen Realismus. Er will Menschen auf die Bühne bringen, keine vorfabrizierten Figuren, die doch von Oper zu Oper immer das Gleiche erzählen. Dazu hat er mit dem Librettisten ausführlich korrespondiert, um das Textbuch, das recht altmodisch gestrickt war, seinen Vorstellungen nach umzuarbeiten und zu einem, ja, sagen wir ruhig, damals modernen Drama zu machen. Hochexpressiv, ausdrucksstark und, ja eben, wahrhaftig. Im Dialog mit Varesco hat Mozart alle möglichen Details angesprochen, von Kleinigkeiten, etwa wie den Text von Zungenbrechern zu befreien, bis hin zur psychologischen Gestaltung einzelner Partien, vor allem der Ilia, der trojanischen Prinzessin, die in den Königssohn Idamantes verliebt ist und die er zu einer Art Vorform seiner Zauberflöten Pamina gestaltet hat. Ganz innig, lyrisch und ungeheuer bewegend. Der Idomeneo handelt ja vom König von Kreta, der heimkehrt von dem Trojanischen Krieg und der in einen Seesturm gerät. Um diesen zu überleben, ist der König bereit, jedes Opfer zu bringen. Er schwört Poseidon, wenn er die Wellen und den Sturm wieder beruhigt, dann würde er das erste menschliche Wesen, das ihm an Land begegnet, zum Opfer bringen. Dieses erste menschliche Wesen ist sein Sohn, Idamantes. So kommt das Drama in Gang und Mozart beschäftigt sich mit jeder Kleinigkeit, wie gesagt, vor allem bewegt ihn auch die Frage, wie das aussehen würde, wenn der König aus seinem Schiff, das heil geblieben ist, dank des Schwurs im Hafen anlegt und dann an Land geht. Das sei doch unmöglich, dass der König allein an Land ginge. Er müsste ja mit seinem Gefolge kommen. Wie das zu lösen sei, das hat sich Mozart genau überlegt. Für heutige Regisseure ist derlei gar kein Problem, aber Mozart ging es wirklich um jedes Detail. Auch darum, dass man natürlich in äußerster Erregung nicht einfach Arien in drei Teilen singen könnte mit hübschen Schlüssen, wo dann Applaus folgt. Da mussten die Szenen, und das war damals eine wirkliche Neuerung, schon wirklich ineinander übergehen. Dramaturgisch wahrhaftig eben. So erleben wir bald nach Beginn der Oper das Entsetzen der Atriden-Fürstin Elektra, die sich Hoffnungen auf den kretischen Thron und die Hand des Königssohns Idamantes macht. Sie hat erfahren, dass der König Idomeneo offensichtlich im Sturm ums Leben gekommen ist. Sie weiß noch nicht, dass er überlebt hat. Ihr Furor, ihre Angst machen sich Luft. In einem zerklüfteten Rezitativ und einer Arie, die allerdings keinen Schluss hat, sondern sofort in die Schilderung des Seesturms übergeht. Wir sehen und hören Chaos auf der Szene, in der Bühnenrealität sozusagen und vor allem auch in den Seelen der Menschen. Und erst ganz zuletzt, wenn die Szene leer gefegt ist, erscheint der König. Er hat überlebt und wir können sein Aufatmen wirklich hören in der Musik. Und alles das, von der höchsten Erregung bis zum Aufatmen der Musik, ist in einen großen musikalischen Bogen gegossen.
Un impero e
Carol Vaness als Elektra, Chor und Orchester der New Yorker Metropolitan Opera unter James Levine und der Idomeneo, ja ganz unüberhörbar, Placido Domingo. Die großen Tenöre haben ja bei Mozart nicht allzu viel zu tun. Aber der Idomeneo, der gehört zu den wenigen Partien, die dankbar sind und die gern gesungen werden. Nun war nicht nur die Hauptrolle, aber vor allem natürlich diese Titelpartie des Idomeneo bei Mozart auch ein Objekt der Begierde, denn seit seinen frühesten Opern für Mailand komponiert, war Mozart gewöhnt, für die Primadonnen und Primi Uomini der Opernhäuser die Partien zu schreiben für die kommenden Premieren jeweils, und das wurde dann immer genau zugeschneidert auf die stimmlichen Möglichkeiten dieser beliebten Künstler. Nun war der Idomeneo in München der Tenor Anton Raff, ein exzellenter Gestalter, wie Mozart auch gerne zugegeben hat. Allerdings, Raff war bereits hoch in seinen 60ern, für die damalige Ära also eigentlich ein Methusalem, und er war nicht allen Anforderungen technischer Natur mehr gewachsen. Also, wie Mozart es schon, wie gesagt, in seinen Mailänder Jahren gewohnt war, er hat die einzelnen großen Nummern, die großen Arien der Sänger und Sängerinnen mit diesen durchgeprobt und dann entsprechend nach deren Wünschen unter Umständen verändert. Manchmal hat er beharrt auf Dinge, weil er gesagt hat, das ist dramaturgisch so notwendig, auch wenn es die Sänger vielleicht nicht immer verstanden haben. Und manchmal hat er gesehen, gut, das geht so nicht, also wird es ein bisschen anders. Seine dramaturgischen Vorstellungen hat er dabei nie aufgeopfert. Ja, und Raff hat im Zentrum natürlich die zentrale große Arie des Titelhelden zu singen, Fuor del Mar. Und die hatte Mozart ursprünglich gespickt mit virtuosen Koloraturen und Verzierungen. Das war Raff nicht mehr recht. Er konnte das einfach so nicht mehr darstellen, jedenfalls nicht so, dass das Publikum dann begeistert gewesen wäre. Also hat Mozart kurzerhand eine neue Fassung, dieselbe Musik, aber viel weniger ausgeziert, dafür ebenso ausdrucksstark. Und damit hat auch Anton Raff reüssieren können. Und damit reüssieren auch die berühmten Tenöre, die sich auch gern um die koloraturgespickte Erstfassung herumdrücken. Das galt für Placido Domingo in Wien oder New York ebenso wie für Luciano Pavarotti. Er sang natürlich auch die Zweitfassung der Arie, ohne jegliche Verzierung, die immerhin auch da bei manchen Formaten möglich wäre. Dafür legt er die vorletzten Töne eine Oktav höher. Ein bisschen Freizügigkeit darf ja dann doch sein.
Ancora in questo, ma in ancestra,
Das gibt es also auch in Mozarts Idomeneo, eine große Szene für den Titelhelden. Es gibt auch große Primadonnenszenen, versteht sich, aber Mozart war bereits berühmt genug, dass er sich erlauben konnte, einer Primadonna auch einmal eine Arie wegzunehmen, auch einem Primo Uomo, zum Beispiel gegen Schluss des zweiten Aufzugs, wo der große Sturm aufbrandet, weil man den Gott Poseidon betrügen möchte und das Opfer einfach außer Landes bringen möchte. Da war einfach kein Platz in Mozarts dramaturgischer Vorstellung für eine große Arie. Da musste alles schnell gehen. Das sollte realistisch abgewickelt werden. Und in diesen Realismus bezieht Mozart auch den Chor konsequent ein. Das gab es in den Opern jener Epoche damals eigentlich auch, in dieser Drastik jedenfalls nicht. Und gerade in den Chorszenen verdichtet der Komponist manchmal den musikalischen Ausdruck aufs Höchste. Das ist bereits Expressionismus, wenn auch noch mit klassischen Mitteln. Wenn im dritten Akt zum Beispiel offenbar wird, dass der Königssohn Idamantes das Opfer ist, das Poseidon fordert, dann schließt sich daran ein ungeheuer schmerzlicher Chor, der eigentlich ein Aufschrei ist. In diesem dritten Akt seines Idomeneo konnte Mozart alles nicht schnell genug, nicht konzis genug sein. Er hat darauf geachtet, dass es in Musik und Text keinen Leerlauf gibt. Zum Beispiel hat er mehrmals umgearbeitet, die erlösende Stimme des Orakels, die wie aus dem Dunkel heraufdröhnen sollte, ursprünglich von Posaunen begleitet, wobei man Mozart die Posaune nicht genehmigt hat, das hätte zu viel Geld gekostet, also ist dieses Orakel ohne Posaunenbegleitung ausgekommen. Heutige Aufführungen haben natürlich dann diesen speziellen Instrumentationseffekt. Wie auch immer, Varesco hatte dafür ein imposantes theatralisches Arrangement im Auge und hat einen ausführlichen Text gedichtet. Mozart hat ihn auch vertont, hat aber dann beschieden, das sei viel zu lang und müsse gekürzt werden. Und er hat in 4 Versionen diese Stimme aus der Unterwelt vorgelegt, bis sie seinen Vorstellungen entsprochen hat. 19 Takte, das musste genügen. Es ging ja um den klassischen Deus Ex Machina, also eigentlich darum, dass die Stimme vom Himmel, die göttliche Stimme, verkündet, wie das Drama zu enden hat. Denn kurz zuvor hatte König Idomeneo zugeben müssen, dass Idamantes, sein Sohn, das Opfer ist, das Poseidon fordert. Dann hat sich die trojanische Prinzessin Ilia, die in Idamantes verliebt ist, als Opfer hingeben wollen und das hat die Götter gerührt. Und so verkünden sie schließlich des Rätsels Lösung. Idomeneo hat zurückzutreten, er hat die Macht, die Königswürde an seinen Sohn abzutreten und Ilia, sie soll an Idamantes Seite Königin werden. Das wiederum stürzt Elektra, die sich ja Hoffnung auf die Hand des Idamantes gemacht hatte, in vollständige Verzweiflung. Wir haben diese Frau am Beginn der Oper bereits in einer furiosen Arie singen gehört, schon ganz außer sich. Und jetzt war für ihren Abgang eine regelrechte Wahnsinnsszene vorgesehen. Eine der virtuosesten, eine der effektvollsten, eine der dramatischsten Arien, die Mozart je komponiert hat. Die verzweifelte Elektra beschwört die Götter der Unterwelt herauf. Ein Primadonnenauftritt sondergleichen. Man will es nicht glauben, aber Mozart selbst hat diese eine seiner brillantesten theatralischen Kompositionen vor der Uraufführung noch selbst gestrichen aus der Partitur seines Idomeneo, wahrscheinlich sehr zur Verzweiflung der Darstellerin der Elektra in der Uraufführung, aber zugunsten seiner dramaturgischen Vision. Es musste, wie gesagt, alles schnell gehen. Er hat diese Wahnsinnsszene der Elektra in ein Accompagnato-Rezitativ, also in eines der im Idomeneo so prominent genutzten Rezitative mit Orchesterbegleitung einkomponiert und Elektra musste von der Bühne verschwinden. Interessanterweise hat er andere Konventionen der großen, eigentlich französischen Oper in diesem Fall beibehalten. Gehadert hat er auch damit, dass der König bei seinem Thronverzicht dann doch noch eine versöhnliche Arie anstimmen sollte. Aber ein bisschen Konvention musste irgendwie sein und so ist diese große Idomeneo-Arie im Finale des Werks doch stehen geblieben. Allerdings, heutzutage wird sie sehr oft gestrichen. Und gestrichen wird meist auch jener Teil der Oper, der dem Theatergefühl, dem Operndramatikgefühl des 20. und 21. Jahrhunderts ganz besonders sauer aufstößt. Denn in der französischen Oper stand am Ende immer ein großes Ballett. Ob das nun eine Tragödie oder eine Komödie war, am Schluss wurde getanzt. Und dass nach diesem Seelendrama ein Ballett aufgeführt werden sollte, das hat nicht einmal Mozart hinterfragt. Das war so. Das musste sein. Dabei, apropos Konvention, ist bereits mitten im Schlusschor ein kleiner Mittelteil eingebaut, in dem ebenfalls schon das Ballett seinen Auftritt hatte. Also im Finale seiner kühnsten Oper musste Mozart der Dramatiker wohl oder übel klein beigeben.
Thank you.
wenn man die Seelenstürme bedenkt, die da musikalisch offenbar geworden sind in den 3 vergangenen Stunden, dann ist diese Musik wirklich nicht anders als konventionell zu nennen. Mozart bemüht sich zwar, das darauffolgende Ballett wenigstens musikalisch einzubinden in seine Komposition. Die Ballettmusik beginnt nahezu mit denselben Klängen wie der vorangehende Chor. Aber besonders am Herzen gelegen ist Mozart diese Ballettmusik natürlich nicht. Es gibt nicht einmal eine vollständige erhaltene Version. Man weiß gar nicht so genau, wie diese Ballettmusik denn eigentlich zu Ende gehen sollte. Da stimmen die Tonartenverhältnisse in der überlieferten Variante ganz und gar nicht überein. Aber wie auch immer, in der Regel, in der Praxis heutzutage wird die Ballettmusik gestrichen. Zu aufregend, zu expressionistisch, zu modern für ein solches Finale ist die Musik der übrigen Oper. Idomeneo war, wie wir gesehen haben, ein Experimentierfeld für Mozart. Von Anfang an, auch dann für die Wiener Konzertante-Aufführung von 1786, wo er wieder Szenen umgestellt hat, den Idamantes, der ursprünglich eine Kastratenpartie war, für Tenor umkomponiert hat, auch da neue Arien beigesteuert hat und. Es blieb ein Experimentierfeld und es blieb ein Experimentierfeld auch über die kommenden Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte. Richard Strauss, ein großer Mozartianer, hat noch gemeint, dieses Stück muss man arrangieren, damit es Erfolg haben kann. Und er hat seine ganz eigene Idomeneo-Variation, eine eigene Idomeneo-Fassung hergestellt und hat nicht davor zurückgescheut, erstens Mozarts Dramaturgie nach eigenem Gutdünken vollkommen über den Haufen zu werfen und sie neu zu gestalten und auch davor nicht, ganz eigene Musik in die Handlung einzufügen. Zum Beispiel hat er symphonische Zwischenspiele komponiert. Urteilen Sie selbst, meine Damen und Herren, ist das mehr Mozart oder mehr Richard Strauss?
Thank you.
kommen wir noch einmal zurück zu Mozarts Original. Im Zentrum des Idomeneo, sozusagen im schwärzesten Moment der Handlung, wo die Hauptdarsteller wirklich jeder für sich verzweifelt sind, da setzt Mozart ein Quartett, eine seiner großen Ensemble-Kompositionen, wo er es wirklich versteht, die einzelnen Personen jede für sich musikalisch zu charakterisieren und die verschiedensten Emotionen, die da laut werden, oder eigentlich müsste man sagen, die da leise werden, zu verknüpfen kontrapunktisch zu einem doch irgendwie harmonischen Ganzen. Dieses Quartett gehört zu den absoluten Meisterleistungen der europäischen Musikdramatik und Mozart hat es so geliebt, dass er es angeblich sich auf dem Sterbebett noch vorsingen hat lassen. Bis heute markiert dieses Quartett zwischen Idomeneo, Idamantes, Ilia und Elektra den Höhepunkt jeder gelungenen Idomeneo-Aufführung.
Thank you.
Das war noch einmal ein Ausschnitt aus der New Yorker Aufnahme unter James Levine mit Placido Domingo als Idomeneo, weiters Cecilia Bartoli, Heidi Grant Murphy und Carol Van Ness. Damit haben wir unsere kleine Tour d'horizon durch Entstehung und Dramaturgie von Mozarts Idomeneo beendet. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.